Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Glastüren-Podcast. Heute habe ich einen sehr regionalen Gast, den viele von euch auf jeden Fall vom Namen her kennen werden und auch Stefan durch seine lustigen Social-Media-Videos mit Sicherheit den einen oder anderen schon begeistert hat. Ja, vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen. Wir haben heute zu Gast den Stefan Eggert vom Eggert-Edeka-Markt.
Hallo. Ja, hallo. Ja, wie du schon gesagt hast, Name ist bekannt, Stefan Eggert, bin 45 Jahre alt, auf Rügen geboren, öfter mal umgezogen, im Handel eigentlich fast die ganze Zeit gearbeitet. Jetzt wohne ich in Stralsund und bin seit 3 Jahren Inhaber des Edeka-Marktes, draußen in Andershof.
Ja, wunderbar, sehr schön. Für mich auch eine schöne Geschichte. Zum einen, Stefan, kennen wir uns ja auch schon die ganze Zeit und haben auch das eine oder andere Projekt bzw. Thema auch schon zusammen machen dürfen und können. Und auf der anderen Seite natürlich Edeka und vormals Real und ganz früher noch Alkauf. Für mich auch eine kleine Kindheitserinnerung. Das war nämlich immer der Lebensmittelladen, wo ich mindestens 1 bis 2 Mal die Woche zu Besuch war und die Einkäufe verrichten konnte und natürlich dadurch auch so ein bisschen die Entwicklung und die Schritte der letzten Jahre immer sehr hautnah miterlebt habe. Und es mich umso mehr freut, dass wir zum einen im Kontakt sind, wir zum anderen natürlich unsere Produkte auch teilweise bei dir verkaufen und zum anderen ich natürlich miterleben kann, wie schön und modern das mittlerweile bei euch oben geworden ist und wie viel Spaß das Einkaufen doch bei euch macht. Dann lass uns doch direkt anfangen. Wie geht's dir aktuell?
Ja, kann mich nicht beklagen. Es geht mir gut. Gesundheitlich im Winter ist das ja immer wichtig, das auch noch zu erwähnen. Also ja. Da ist alles in Ordnung. Wir haben jetzt, wie gesagt, 2,5 Jahre rum, im 3. Jahr kann man sagen, und entwickeln uns gut. Wir haben gute Resonanzen von den Kunden und das freut mich eigentlich am meisten.
Ja, das freut mich. Ich persönlich kann das auch nur zurückgeben, so wie sich der Markt entwickelt hat. Wirklich sehr schön, sehr modern, sehr hell, sehr frisch. Das, was Stralsund immer gefehlt hat. War so ein richtig schönes Einkaufserlebnis. Gerade wenn man viel in Berlin und Hamburg unterwegs ist, ist das ja mittlerweile eigentlich eher der Standard, dass Einkaufsläden dann so aussehen. Umso schöner finde ich es, dass sich das direkt auch in Andershof oben entwickelt hat. Jetzt aktuell seid ihr ja gerade, ich weiß es nicht genau, aber ist das Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich doch für euch auch die intensivste und stressigste Zeit im Jahr, oder?
Ja, schon. Wobei ich den Sommer noch ein bisschen stressiger finde, weil wir da auch ein kleines bisschen vom Touristengeschäft profitieren. Und gleichzeitig aber auch so eine Urlaubsphase haben. Und das ist ja so ein langer Zeitraum, den wir da absolvieren müssen. Das empfinde ich immer ein bisschen noch als anstrengender, weil im Weihnachtsgeschäft haben wir alle Mitarbeiter da. Das ist kurz und knackig und auch hoch emotional durch die Produkte und alles, was drumherum passiert. Genau, es ist stressig, aber es macht auch mal Spaß. So im Januar flacht dann immer das ab, dann ist man so ein bisschen etwas dann wie vorbei.
Ja, das ist ja etwas, was wir auch ganz gut kennen jetzt bei uns und unseren Unternehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei nichts mehr als das ja auch Betriebsferien. Das heißt, komplett zugemacht, weil einfach jetzt die Zeit ist, wo ich glaube, der Konsum gedeckt ist und die Leute viel und reichlich eingekauft haben und das Ganze jetzt so ein bisschen mit einem entspannten Jahresstart dann wieder anfängt und startet. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass du ja jetzt mittlerweile Inhaber des Edeka-Marktes bist. 2,5 Jahre hast du gerade gesagt. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert?
Gar nicht so krass, würde ich sagen, weil die alltägliche Arbeit hatte ich ja vorher schon. Mhm. Von daher, mich haben auch schon kurz danach viele dann gefragt, was ist jetzt anders? Aber war es im Alltag gar nicht so. Ich bin trotzdem morgens oder vormittags zur Arbeit gefahren und habe meine alltäglichen Dinge getan. Aber es ist trotzdem so, dass so schleichend sich natürlich im Inneren noch Dinge verändern. Man hatte vorher oder ich hatte vorher schon ein Bild im Kopf, was sich auch mit der Rolle ändert. Die praktische Umsetzung ist aber erst zeitweise gekommen. Und das ist wie wenn irgendwie ein Kind wächst oder sowas. Man kriegt das gar nicht so mit. Erst wenn man dann mal einen ruhigen Moment hat und zurückblickt, dann merkt man schon, dass sich was im Inneren verändert hat. Also die eigene Identifikation damit zum Beispiel ist viel höher geworden, logischerweise, auch wenn ich mir das vorher so ausgemalt habe. Also man empfindet das schon sehr als seins an und auch der Kontakt zu den Kunden beispielsweise empfindet man noch persönlicher jetzt als vorher, wenn man geschäftsleitender, angestellter Chef ist, empfindet man das wirklich als seine eigenen Kunden sozusagen, die da einkaufen kommen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Bürokratisch hat sich mit Sicherheit auch ein bisschen was verändert. Es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr geworden, aber ich würde sagen, das hast du jetzt, glaube ich, ganz gut dich eingelebt in die ganze Thematik, oder?
Eher verschoben. Also am Anfang war ich ein kleines bisschen fast erleichtert, weil wenn man in einem großen Konzern arbeitet mit Regiebetrieb und großer Hierarchie und so weiter, dann gibt es oft administrative Aufgaben, die einem der Konzern vorgibt. Die sind weggefallen, aber dafür gibt es jetzt, Unternehmer würden wahrscheinlich immer gleich den Kopf schütteln und zustimmen, andere Bürokratie, die einem manchmal den Alltag schwer macht, genau.
Ja, das glaube ich. Hattest du diesen Wunsch dann schon immer, dass du deinen eigenen Markt, also so wie du das jetzt umgesetzt hast oder umsetzen konntest, dass du das schon immer so machen wolltest? War das was, womit du dich beschäftigt hast?
Schon immer würde ich nicht sagen. Ich habe familiär schon im Umfeld Leute gehabt, die selbstständig waren. Von daher glaube ich schon, dass ich da eine gewisse Nähe zu hatte. Also angefangen bei meinem Vater, mein Schwager, meine Schwester war mal selbstständig. Also da ist eine gewisse Nähe dazu da, diese Rolle zu sehen. War dann aber lange im Angestelltenverhältnis. Und der Wunsch, selbstständig zu sein grundsätzlich, ist eigentlich erst so entstanden, als ich so ungefähr 30 war. Hat dann aber sehr lange gebraucht sozusagen, bin ja erst mit 42 selbstständig geworden. Hatte dann viele verrückte Ideen sozusagen, aber dann wirklich das zu verfolgen, mit einem Supermarkt zu machen, ist ehrlich gesagt erst am Ende der Realzeit so entstanden, wo dieser Umbruch war, das real im Verkaufsprozess war. Ich mir um alles Gedanken gemacht habe, wo werde ich wohl landen, und dann nochmal der Gedanke auf einmal gewachsen ist, Mensch, jetzt wäre doch eigentlich die Chance, jetzt hast du genug Lebenserfahrung, Berufserfahrung, dir das zuzutrauen, aber hast noch weit genug Weg vor dir, diesen Schritt zu wagen. Du willst es ja vielleicht auch nicht zu spät machen. Und dann habe ich das versucht zu forcieren, und auch mit langer Sicht gesehen hat es ja geklappt.
Ja, es hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und vor allem hört es sich so an, als wenn du angekommen bist in der Welt der Selbstständigkeit. Wenn auch du natürlich recht hast, du hattest natürlich mit Sicherheit auch vorher als Marktleiter schon genug Themen, um die du dich kümmern musstest. Aber jetzt würde ich sagen, bist du angekommen in der Welt des Selbstständigseins.
Auf jeden Fall, ja. Also die vorherigen Tätigkeiten im Operativen waren schon zu 60%, 70%, 80%. Ähnlich dem, was ich jetzt auch mache. Von daher hat man auch die Sicherheit in der Branche, wenn man sich dort selbstständig macht, zu wissen, was man da tut. Genau, und das Restliche, da hat man eine Idee von sozusagen oder vom Hörensagen, und der Rest ergibt sich dann beim Machen, dass man dann einfach dann Schritt für Schritt dazu lernt.
Ja, und ich kann mir vorstellen, weil ich es natürlich aus den Gesprächen mit dir heraus weiß, aber man das natürlich auch sieht, wenn man deinen Laden besucht, und was jeder Stralsunder und auch Urlauber definitiv tun sollten. Aber was natürlich deinen Markt besonders ausmacht und auch deine Philosophie natürlich auch so ein bisschen widerspiegelt, ist natürlich dein hoher Hang zur Regionalität und natürlich auch dazu, so viele regional produzierende Unternehmen wie möglich bei dir im Laden zu vereinen. Kannst du kurz sagen, wie es dazu gekommen ist?
Im Großen, philosophisch betrachtet, würde ich sagen, ich informiere mich grundsätzlich gerne viel und lese auch ab von meiner Branche Dinge, und daraus entwickelt man ja selber so eine Art Lebensphilosophie, was einem wichtig ist und so weiter und so fort. Und daraus ist das ein bisschen entstanden. Also der große Lebensmittelhandel, alles, was rund um Lebensmittelproduktion, Lieferketten und so weiter zu tun hat, da gibt es ja auch Sachen, die zu kritisieren sind. Von daher hatte ich sicherlich auch mal Momente, wo ich mich gefragt habe, möchtest du das sogar weitermachen?
Ja.
Das war auch Teil meines Lebenslaufes. Habe mich dann aber bewusst dafür entschieden, ja, sag mal, jede Branche hat seine kritischen Momente. Man muss mit allem irgendwo handeln und hat positive Seiten oder auch Schattenseiten. Und ich kann aber Einfluss drauf nehmen. Und jetzt kann ich sicherlich nicht die Welt verändern, aber ich kann sicherlich Einfluss auf meinen regionalen Bereich nehmen, also auf meinen Einflussbereich. Und das ist so eine der Grundursachen, warum das so ist. Das nächste ist so ein gesunder Patriotismus, einfach eine Verbundenheit mit der Region, Heimat, Mentalität. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja auch ein bisschen innerhalb von Deutschland umgezogen. Das war jetzt gar nicht so weit weg, eher im westlichen Bereich, aber trotzdem im Norden, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Aber hatte trotzdem das Gefühl, als ich wieder hierher gekommen bin, wieder einfach in der Heimat zu sein sozusagen. Auch wenn die anderen Norddeutschen auf der westlicheren Seite einen ähnlichen Schlag haben wie wir. Aber irgendwie merkt man dann doch wieder, wenn man in MacPommes oder sagen wir Rostock und Stralsund, wo ich dann gewohnt habe, dass man doch irgendwie so bei seinem Schlag Mensch ist.
Ja, das heißt, für dich ist ja Regionalität dann durchaus mehr als ein Trend. Das heißt, für dich ist ja das auch Ganze so ein bisschen Identifikation mit der Heimat, mit der Region. Und natürlich dann auch mit den vereinfachten Lieferketten, die natürlich dann noch dazugehören, finde ich es auf jeden Fall sehr zu begrüßen. Nicht nur als regionaler Produzent, sondern auch natürlich als jemand, der hier oben wohnt und der das einfach unglaublich schön findet zu wissen, wenn ich einen Honig aus dem Regal nehme und der kommt vom Imker um die Ecke, dass der nicht irgendwo in welchem Land auch immer zusammengekippt wurde und das Europa-Siegel draufsteht, sondern er halt wirklich tatsächlich dann diesen regionalen Bezug hat und vielleicht die eine oder andere Biene, die für den Honig geflogen ist, auch bei mir auf dem Gartentisch gesessen hat. Und das finde ich ist doch etwas sehr Sympathisches und sehr Schönes. Wenn du jetzt so durch deinen Markt gehst, hast du da noch so Ecken, also wenn wir jetzt auch gerade für unsere Zuhörer und der eine oder andere sich überlegt, ach, ich produziere ja auch regional. Zum einen bist du wahrscheinlich immer noch auf der Suche nach regionalen Erzeugern und da wahrscheinlich auch immer für offen. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, du hättest ganz gerne noch einen regionalen Erzeuger für einen bestimmten Bereich, für ein bestimmtes Produkt? Hast du da irgendwas im Kopf?
Auf jeden Fall. Am liebsten würde ich im Bereich Obst und Gemüse noch mehr regionale Produkte reinnehmen. Also wir haben schon Kartoffeln vom der Mina Kartoffelhof, haben auch teilweise Gurken bekommen, wenn die Saison gewesen ist. Aber gerade das ist für mich ein Sortiment, wo Regionalität toll wäre. Also wenn jemand hier gerade die Idee hat, Mensch, da kann man was machen, bin ich da gerne offen für. Achso, und wir haben vom Forstbetrieb Gerwin auf Rügen Nadelgrün zur Weihnachtszeit gehabt. Und genau, also da bin ich sehr, sehr für offen. Wir haben ein paar Voraussetzungen, muss ich auch dazu sagen. Das wäre, dass die Produkte auch einfach verkaufsfähig sind, also idealerweise irgendwie eingetütet sind und einen ERN-Code drauf haben, weil die sonst beim Kassieren schwer auseinanderzuhalten sind mit anderen Produkten. Das wäre so ein bisschen eine Voraussetzung, dass derjenige das leisten kann, der Lieferant. Aber ansonsten bin ich da offen für Gespräche und Lösungen, sage ich jetzt mal. Mir ist klar, dass im Obst- und Gemüsebereich nicht immer eine kontinuierliche Belieferung da ist, wie bei Produkten aus, sagen wir mal, Spanien, dass da mehr die Tomaten kommen, sondern dass das saisonal ist. Aber genau, also wenn das jemand hört, sehr gerne. Honig-Anfragen habe ich sehr häufig. Da gibt es positiverweise oder leider sehr, sehr viele Anfragen. Da sind wir gut.
Ja, ist ja auch ein absolutes Trendprodukt mittlerweile geworden. Ich persönlich mag das sehr, weil es uns natürlich die Möglichkeit gibt, sich, gerade Honig ist ja so ein, gerade wenn man sich die EU-Richtlinien anguckt, so ein schwieriges Thema, wie sich das zusammensetzt und da kann man, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Von daher umso schöner finde ich, wenn da dieser Regionalstempel drauf ist und man dann wirklich auch erkennt und sieht, dass der Honig dann wirklich hier aus der Region stammt. Ich persönlich finde das, befürworte das sehr, da bezahlt man auch gerne mal 1-2 Euro mehr für das Glas, als wenn man weiß, dass der Honig in irgendwelchen Ländern dann tatsächlich gemixt wurde und zusammengekippt wurde, finde ich persönlich dann doch sehr schön und das freut mich auch sehr, dass man dieses regionale Konzept auch bei euch im Markt so sehr sieht. Wenn man so über das Thema regionale Anbieter nachdenkt und auch spricht, was hast du da so auch für Erwartungen und Wünsche so an die Region? Also, dass das auch noch ein bisschen mehr forciert wird, gerade auch Richtung Landesregierung. Da gibt es ja auch so ein paar Themen. Würdest du dir wünschen, dass das wieder auch mehr wahrgenommen wird?
Unbedingt, ja. Also, ich glaube grundsätzlich, dass sich eben zwei Trends gibt. Das eine ist immer so eine Art Globalisierung, Generalisierung. Und das andere eher so eine Spezialisierung. Also, absolut. Wenn der eine Anbieter, sag ich jetzt mal, Möbel für den Weltmarkt herstellt, wird es aber hoffentlich trotzdem auch immer noch den Tischler vor Ort geben als Beispiel. Mhm. Und genau das Gleiche eben mit den Produkten, da gibt es auch einen großen Trend zur Globalisierung weiterhin, und aber halt eben die regionalen Anbieter. Mhm. Und da gibt es aber schon Initiativen, die da gerade passieren. Einmal sind das marketingtechnische Sachen, das gewisse Logos, unter denen man was binden möchte, zum Beispiel natürlich aus MV, damit da so ein höherer Wiedererkennungswert ist. Ja. Dass man schneller, wenn man zum Beispiel einkauft, anhand dieses Logos erkennt, aha, das ist ein regionales Produkt, weil nicht jedes Produkt erklärt sich da von seiner Optik auf dem Produkt von alleine. Das finde ich schon mal gut, dass das forciert wird von mehreren Parteien. Und dann gibt es auch Überlegungen auch aus dem Bereich Landwirtschaft, aus dem Ministerium, auch zum Beispiel die Landwirte hier vor Ort, Ideen zu generieren oder Produkte zu generieren, die lokal verkauft werden können. Weil die meisten Landwirte sind ja darauf ausgerichtet, mit großen Flächen große Mengen zu produzieren. Die haben gar nichts mit dem Endverbraucher oder mit einem Händler wie uns an einem Endverbraucher zu tun. Und da braucht man jetzt noch Schnittstellen, würde ich sagen, oder so Parteien, die diese Zwischenstücke übernehmen können. Also da gibt es zum Beispiel, wenn ich jetzt mal kurz Fremdwerbung machen darf, die Landfreude, die ja als Partner auftritt für Landwirte, aber eben auch zu dem Endverbraucher übermittelt und dadurch verschiedene Funktionen übernimmt. Einmal durch ihren eigenen Hofladen, aber auch durch Märkte, die sie betreiben, und den Leuten aber auch was abnehmen, sage ich jetzt mal, weil nicht jeder Landwirt will jetzt auf seinem Hof einen Hofladen machen oder eine Webseite gestalten und sagen, hier, ich verkaufe selber, sondern er sieht sich vielleicht als Landwirt und will einfach das, was er gut kann, weitermachen. Oder Naturgut Stahlbrode, die Fleischlieferungen von regionalen Rindviehzüchtern übernehmen, das Schlachten und auch zum Beispiel handelsfertig an uns liefern dann sozusagen. Also die bilden sozusagen dieses Mittelstück ab in dieser Prozesskette. Und ich glaube, an diesen Stellen wird sich das entscheiden, ob das funktionieren kann. Weil vom Landwirt zum Supermarkt ist oft die Distanz noch zu groß sozusagen, weil ja, der Landwirt eine ganz andere Denkweise, Produktionsweise hat, wie wir brauchen für den Endverbraucher. Und wenn wir an einen Tisch kommen würden und es diese Schnittstelle gibt mehr, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass es besser funktionieren wird, dass mehr Produkte aus der heimischen Produktion auch direkt hier vor Ort irgendwo im Supermarkt landen und beim Endverbraucher.
Ja, es ist am Ende ist es ja auch ein Stück weit die Geschichte, die man auch dazu erzählen kann. Ne? Das ist, also auf der einen Seite hast du dieses Produkt, was regional ist, auf der anderen Seite musst du es aber natürlich auch schaffen, diese Geschichte dann auch zu verpacken und den Menschen und den Konsumenten natürlich dann auch begreiflich machen. Zum einen, warum ist es halt gut, dass man die Region unterstützt? Ne? Es ist ja nicht nur das Produkt, was jetzt nicht im LKW aus Bayern hierher gefahren wird, sondern und dadurch natürlich viel CO2 und auch andere Probleme für uns auslöst, sondern ist es natürlich auch, dass man auch die Region und auch die Wertschöpfung in der Region hält. Ne? Das ist natürlich schön, wenn ein Bauer nicht seine gesamte Ernte an einen Einkäufer verkauft, der den natürlich dann auch druckt über, oder den Preis drückt über die Menge, sondern dass der Bauer die Möglichkeit hat, seine Produkte hier zu verkaufen, die Wertschöpfung, die er erreichen muss, auch erreicht, das heißt den Umsatz erzielt, den er erzielen muss. Und zum anderen natürlich dann auch dadurch, das Produkt in der Region bleibt und nicht dann in einem Supermarkt in Niedersachsen oder in Nordrhein-Westfalen liegt und wir dann aus der anderen Richtung einkaufen, weil einfach die Einkaufskontrakte so gestrickt sind. Umso wichtiger finde ich, ist, dass auch eine Geschichte dazu erzählt werden kann. Also dass auch das den Konsumenten klar gemacht wird und auch gut präsentiert wird, warum es so wichtig ist und warum es auch so eine schöne Geschichte ist, das zu machen. Was mich schon zu dem Punkt bringt, ich hatte es vorhin eingangs schon gesagt, deine Sichtbarkeit in den Social-Media-Kanälen, etwas, was, glaube ich, in den letzten Jahren sich bei dir ja auch immer mehr rauskristallisiert hat, dass es zum einen gut funktioniert und zum anderen du deiner Kreativität auch ein bisschen freien Lauf lassen kannst. Ich sage nur, heute ist ein besonderer Tag. Kannst du kurz sagen, wie es dazu gekommen ist, dass du im Social-Media-Bereich dann doch so aktiv bist?
Vorher war ich da einfach nur Konsument, sage ich jetzt mal, hatte meinen Instagram-Account, wo ich wahrscheinlich wie viele andere Menschen einfach durchgescrollt habe. Und bei der Frage der Selbstständigkeit habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, eben wie können wir uns denn abheben sozusagen? Also was bieten wir dem Kunden an als Laden selbst, dass er bei uns rauskommt nach Andershof? Also wir haben natürlich unsere Kunden um uns herum in Andershof und Delfin, aber auch andere Kunden, die vielleicht von weiter weg kommen oder aus der Innenstadt oder wie auch immer, müssen ja den Weg auf uns nehmen sozusagen. Dafür müssen wir ja irgendwie einen Mehrwert bieten. Und da gibt es hoffentlich gute Gründe wie Auswahl und regionale Produkte und so weiter. Aber die muss man halt auch genau sichtbar machen. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, wie man das machen kann sozusagen und ob ich diesen Weg gehen möchte, weil das auch mit Risiken verbunden ist. Und genau, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der jetzt grundsätzlich sich jetzt vor der Kamera zeigen wollen würde. Höchstens vielleicht so, ja, wie gesagt, aus Spaßgründen oder sowas. Für den internen Gebrauch bin ich für sowas zu haben. Aber eigentlich jetzt nie im Leben vorhatte, jetzt irgendwo irgendwie so versuchen, so möglichst öffentlich zu werden. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Habe mich dann aber dafür entschieden, habe die Vorteile überwiegen gesehen und gesagt, das machen wir jetzt einfach und haben erstmal im kleinen Stil angefangen. Irgendwie ein Foto von der Obstabteilung, irgendwie hier aus unserer schönen Obstabteilung. Ja. So, dann hat man 3 Likes. Da denkt man sich, na gut, das geht doch besser. Dann müssen wir mal gucken, was man noch so machen kann. Und dann haben wir rumexperimentiert und sicherlich war eine Überlegung auch eben zu sagen, klar, wir müssten uns so nah wie es geht zeigen, sag ich jetzt mal. Also angefangen bei mir selber ja durch das Konzept von Edeka, wo ja auch der Name des Inhabers am Laden dran steht. Und dadurch ja schon diese persönliche Bindung zum Unternehmen mit dem Namen, mit dem eigenen Gesicht entsteht. Ich gesagt, na dann spiele ich das jetzt richtig und dann machen wir das jetzt auch so, dass ich mich da selber zeige. Und genau, dann ist eigentlich das eingetreten, was du gesagt hast. Dann kam noch die Kreativität dazu, dass mir selber auch noch mal ein paar Gags eingefallen sind. Der ein oder andere hat schon gesagt, man merkt, dass das auch manchmal deine Ideen sind. Du mit deinen Flachwitzen immer oder Wortspiele, was du immer gut findest. Das merkt man, dass es auf dein Mist gewachsen ist manchmal. Genau, das macht mir tatsächlich sehr Spaß. Fehlt manchmal die Zeit dazu, mal einen ruhigen Moment zu finden für kreative neue Ideen. Ja. Weil wenn man da erst mal mit angefangen hat, erwarten auch Leute, dass wieder was kommt. Also ich werde manchmal angesprochen, Mensch, wann kommt denn wieder das nächste lustige Video? Und man selber möchte ja dann auch das weiter bespielen.
Ja.
Genau, also da wird häppchenweise weiter was kommen. Genau.
Das freut mich auch als Konsument sehr. Wie war das mit der Hemmschwelle? Also sich jetzt wirklich auch vor die Kamera zu setzen und mal über den Boden zu robben oder das eine oder andere dann doch mal zu machen, wo man sich denkt, ist für einen Marktleiter vielleicht nicht so ganz der Tagesalltag. Ja. Wie war das mit der Hemmschwelle?
Also beim Aufnehmen gar nicht so, weil ich das vielleicht einfach schon mal auch in der Jugend so gemacht hatte. So, wenn ein Freund einen Camcorder hatte, haben wir schon mal lustige Aufnahmen so in der Zeit gemacht. So, das war gar nicht so schlimm. Aber wenn man das erste Mal dann nimmt ja die Medienfirma das mit, schneidet das und postet das zu einem Tag X. Da habe ich dann 10 Tage später gar nicht mehr mit gerechnet. Mhm. Mach selber Instagram auf und sehe dann das Video. Und wenn man sich dann selber sieht, das ist eigentlich, also da war ich habe auch schon mal ein Video dann gelöscht, weil ich dachte, oh Gott, das kannst du nicht bringen. Mhm. Und irgendwann mal habe ich das aber gelassen, habe gedacht, du lässt das jetzt einfach mal laufen. Auch wenn mir das selber, also ich bin dann rot geworden, so innerlich, weil ich dachte, nee, das ist eigentlich jetzt viel zu, peinlich ist übertrieben, aber über so eine Hemmschwelle hinweg, das kannst du nicht machen. Dann bin ich in den Laden gefahren und die ersten Leute haben mich gleich angesprochen und gesagt, das war ja lustig, das war gut und so weiter. Also was ich damit sagen will, ist die eigene Hemmschwelle, also man muss jetzt nicht total ins Klo greifen mit irgendwelchen Sachen, aber die eigene Hemmschwelle zu überwinden, ich glaube, da ist so eine Art Bereich, wenn man über diese Schwelle geht, aber nicht übertreibt, das ist der Bereich, wo es eigentlich für jemand anders dann interessant wird, wo man dann was macht, wo man sagt, okay, man hebt sich ab von jemand anders und andere finden das eigentlich nicht so schlimm, so wie man selber das eigentlich sieht. Also man muss da vielleicht auch ein bisschen so das ablegen, zu sagen, oh Gott, Gott, was habe ich da jetzt Schlimmes gemacht? Ich blamier mich ja. Also da kann man die Messlatte schon so ein bisschen höher setzen. Das wird einfach eher, glaube ich, als sympathisch und authentisch angesehen, wenn man einfach mal sagt, Mensch, guck mal, die haben ja auch einen Chef, der mal einen Witz machen kann oder sich nicht selber zu ernst nimmt.
Ja, oder der für den Schnaps sich auch mal kurz ausstempelt aus der Arbeitszeit.
Genau.
Und,
ich will noch dazu sagen, ich trinke nicht während der Arbeitszeit.
Ja, das ist sehr gut. Das hat dir auch keiner unterstellt. Nein, ich kann mir aber auch vorstellen, dass da im Zuge der Produktion für eure kleinen Reels schon die eine oder andere lustige Geschichte auch passiert, gerade wenn ihr im Markt dann auch sehr aktiv seid. Hast du Sachen erlebt, wo du denkst, da waren Kunden wahrscheinlich auch für einen Augenblick ganz schön verdutzt? Ich stelle mir gerade so einen Dienstagvormittag vor, wenn ich sag mal, die Kundschaft bei euch auch ein bisschen älter ist, die gerade einkaufen kommt und ihr mit der Kamera durch die Gänge flitzt und lustige Sachen aufnehmt. Hast du da so ein, zwei Sachen, wo du denkst, das war schon sehr lustig, auch wahrscheinlich für die Konsumenten oder für die Kunden gerade?
Ja, also wir fallen schon jetzt mittlerweile mehr damit auf. Also der eine oder andere weiß jetzt sozusagen quasi, Herr Eckert macht jetzt wahrscheinlich wieder irgendwelche lustigen Videos, da kommt jetzt wieder was, wenn die das sehen. Die lustigste und auch fast peinlichste Situation war mal, das war mir unangenehm, da haben wir auch ein lustiges Video gedreht, das ist auf YouTube. Wir waren bei der Vocatium-Messe und wollten dann auch so ein Video aufgreifen, so eine Thematik, wie ich Mitarbeiter gewinne oder Azubis gewinne. Und dann haben wir das ein bisschen simuliert, dass jemand dann so Chloroform-Taschentuch, eine junge Frau vor die Nase kriegt, dann ohnmächtig wird. Und dann wollten wir die nächste Szene so schneiden, dass ich sie auf dem Parkplatz sozusagen über meine Schulter werfe und in den Laden reintrage und dann bei mir im Büro sozusagen noch immer ohnmächtig dann ihre Hand führend die Unterschrift mache.
Ja.
So, und dann dachte ich so, naja, kleine junge Frau, habe ich mich wahrscheinlich übermütig gefühlt. Ich dachte, ich heb die einfach hoch und schmeiß sie auf meine Schulter. Bin ich aber dabei umgefallen. Dann lagen wir beide auf dem Asphalt bei uns auf dem Parkplatz und die Kamera lief.
Okay.
Nach den ersten zwei Sekunden, die wir da gelegen haben, gefragt habe, ist alles gut bei dir? Ja. War die zweite Frage, hast du das aufgenommen? Ja. Und dann war ja auch klar, was passiert. Die haben das natürlich mit bei sozusagen den Outtakes so mit hinten ran oder vorne ran geschnitten, weiß ich jetzt gar nicht. Also das kann man sich bei YouTube angucken, wie wir uns da beide auf dem Parkplatz hingelegt haben.
Ja, sehr gut. Bei der Szenario hätte ich auch was anderes erwarten können. Wenn man sieht, dass man mit einem Chloroformtuch jemanden ohnmächtig macht, dann kann es ja auch schnell mal sein, dass jemand anderes das für wirklich tatsächlich ernst hält und da vor allem die Polizei vor der Tür steht.
Das
zum Glück nicht. Ja, sehr gut. Für mich die Frage noch, hast du das Gefühl, gerade, ne, wir sind ja ein bisschen uneigennützig dabei, dass Social Media Marketing für dich Türen öffnet, die du ohne das Social Media Marketing nicht aufgemacht hättest? Also merkst du dadurch irgendwie, dass du mehr Kunden hast oder merkst du, dass du dadurch irgendwie leichter Mitarbeiter gewinnen kannst? Hast du da irgendwie Sachen für dich, wo du sagst, das ist durch Social Media Marketing auf jeden Fall besser und einfacher geworden?
Messen ist schwierig, weil sich das nicht direkt auf den Umsatz auswirkt. Man kriegt aber ein Gefühl dafür, weil man direkt ein Kundenfeedback hat, gerade in so einem kleineren oder regionaleren Setting wie jetzt vor Ort hier in Stralsund. Das mag bei großen Firmen irgendwie anders sein, weil ich ja im Endeffekt mit vielen Leuten auf, keine Ahnung, beim Fußballspielen oder sowas in Berührung komme und die mich dann ansprechen und ich dann halt dort nochmal Feedback bekomme, was jetzt vielleicht gut war oder was vielleicht komisch war oder was ich mal machen sollte und so weiter. Also auf jeden Fall merken wir dort Reichweite und Wahrnehmung. Ich würde auch sagen, dass das dazu beigetragen hat, dass wir mehr wahrgenommen wurden, nachdem wir viel umgebaut haben und so weiter und auch erstmal Kunden verloren hatten. Jetzt geht das in die richtige Richtung, dass wir dort einen Zulauf haben. Und ich würde sagen, dass das einen Teil dazu beigetragen hat, einfach diese Sichtbarkeit zu haben, weil selbst nach einem halben Jahr oder Jahr ich dann von Kunden manchmal gehört habe, ja, ich war noch gar nicht bei euch da oben oder ach, ihr habt jetzt ein DM bei euch im Geschäft und so, da wusste ich noch gar nicht, obwohl der DM schon ein halbes Jahr auf hatte. Mhm. Also bis so Dinge durchdringen, das dauert manchmal sehr lange. Und da hat man irgendwie wie so einen spielerischen Kanal, auch mal Inhalte zu vermitteln oder einfach genau sich mal auch als Mensch zu zeigen irgendwo, zu zeigen, wer so dahinter steht. Ich glaube, das ist den Leuten ganz wichtig, so Vertrauen zu haben oder irgendwo gerade im lokalen Bereich nicht einfach nur zu wissen, das ist jetzt ein großer anonymer Konzern, wo ich der Marke wegen etwas kaufe, sondern auch der Menschen wegen so. Und dann ist auch dazu gekommen, dass dann immer mehr Interaktion entstanden ist. Also am Anfang kam einfach nur so mal so ein leicht gemachtes Like. Irgendwann kamen dann auch so Kommentare unter den Videos oder dass wir per Nachricht angeschrieben wurden, ob wir das und das im Sortiment hätten oder ob wir nicht mal das. Das war dann für einen Moment auch, wo ich dachte, Mist, jetzt hast du noch mehr zu tun. Jetzt schreiben die dich schon da an und du musst jetzt gucken, ob du das im Sortiment hast, weil ich weiß nicht alle Artikel, die wir im Sortiment haben. Aber ich weiß das jetzt mittlerweile zu schätzen, weil ich das eigentlich cool finde, dass die Leute, oder ich habe auch schon mal Beschwerden darüber bekommen, dass sie geschrieben haben, Mensch, keine Ahnung, eure Kundentoilette war nicht sauber, macht mal was. Das ist ja viel besser und auch ein Glücksfall, dass der mich persönlich anschreibt oder weiß vielleicht gar nicht, dass ich persönlich manchmal da rangehe, als wenn er das jetzt bei Google in die Bewertung reinschreibt.
Auf jeden Fall.
So, und dann konnte ich dem antworten, konnte reagieren und also meistens kommt dort auch wieder eine positive Resonanz. Mensch, danke, dass Sie da geguckt haben und das gemacht haben, sage ich jetzt mal.
Ja, man also, fühlt sich als Kunde einfach wertgeschätzt. Ne?
Es entsteht auf einmal so eine ganz persönliche Ebene. Man muss das aber auch wollen, weil es kostet halt Zeit. Genau, man muss sich mit vielleicht einem relativ anonymen Business wie Lebensmittelhandel, wo die Leute ja einfach so einkaufen gehen, dann vielleicht mit jemand auseinandersetzen, mit dem man vielleicht sonst gar kein Gespräch hatte.
Ja.
Aber wie gesagt, ich sehe das als eine wertvolle Möglichkeit an. Und nicht messbare Zahlen, dazu wollte ich noch sagen. Es gibt ja zwei große Richtungen des Marketings. Das eine wäre sozusagen diese kurzfristige, wo man versucht, eine Aktion hervorzurufen. Bei uns wäre es das die Handzettelverteilung. Wir packen Handzettel in die Briefkästen, da ist ein tolles Angebot, was den Kunden hoffentlich auffordert, zu sagen, Mensch, tolles Angebot, ich fahre zu E-Center Eggert. Social Media Marketing zahlt eher auf die langfristige Geschichte ein, auf das Image, auf eine Wahrnehmung. Und wenn man auch im kleinen Stil das Gefühl hat, ich bin eine Marke oder mein Laden ist eine Marke und Leute brauchen nicht nur einen Grund wie Preis-Produkt oder Preis-Leistung zum Einkaufen, sondern eben auch, was sind da für Menschen, wofür stehen die und so weiter, dann ist das ein ganz, ganz tolles Instrument, wenn man sich zutraut, das zu machen und auch was zu erzählen hat oder sich die Mühe machen möchte mal. Das ist auch ein toller Prozess für eine Firma selber, da mal einzusteigen und sich zu überlegen, genau, wofür stehen wir eigentlich? Vielleicht im Verhältnis zum Wettbewerb oder was habe ich vielleicht für tolle Mitarbeiter, die man mal auch mal vor die Kamera holen kann, sagen kann, guck mal hier, das ist die Koryphäe hier und hierfür und guck mal, die Kollegin ist doch eigentlich immer so unsere nette Person und so weiter. Das kann man dort viel, viel besser machen als einfach alleine durch die Präsenz, weil gerade wir als stationäres Geschäft, wir müssen ja auch irgendwie jemanden überreden, zu uns zu kommen.
Richtig, genau.
Wir fahren ja nicht zu den Leuten nach Hause, sondern die müssen schon sagen, okay, da fahre ich hin.
Abschließend zu dem Thema Social Media Marketing, kurze Einschätzung, warum glaubst du, fällt es trotzdem noch so vielen Unternehmern schwer, den Schritt Richtung Social Media Marketing zu machen?
Ich würde sagen, weil es eben so eine komplett andere Welt ist für die, weil die meisten Menschen sind ja in ihrem Fachgebiet gut sozusagen und werden aufgrund dessen vielleicht auch in dem Bereich dann Unternehmer und eignen sich dann das ein oder andere drumherum, was dazugehört, an.
Ja.
In manchen Sachen besser, in manchen schlechter, je nachdem, wofür sie vielleicht ein Faible haben. Der eine hat vielleicht ein Faible für Zahlen, kann dann gut damit um, der andere gut mit Menschen, kann gut Menschen führen oder der eine hat gute kreative Ideen für ein eigenes Marketing seiner Marke und so weiter. Und ich glaube, die Hemmschwelle ist da sehr hoch. Also genau, du fragst es jetzt sicherlich nicht uneigennützig. Also ich kann das nur empfehlen zu sagen, wenn einer sagt, ich möchte diesen Schritt aber gehen und ich habe da Interesse dran, dann würde ich versuchen, mich tatsächlich da zu informieren oder mich an jemanden zu wenden, der einem da weiterhelfen kann. So, jetzt ohne jetzt speziell das auf euch hinzuweisen, aber wenn man sagt, das ist nichts für einen, okay, dann so weitermachen, sage ich jetzt mal, oder andere Wege finden. Grundsätzlich kann ich mich aber dafür aussprechen, wenn man eben bereit ist, auch bisschen was zu lernen, auch zu experimentieren, vielleicht auch mal eine Schwelle zu überschreiten, die man vorher noch nicht so überschritten hat. Und also ich kann nur sagen, es tut nicht ganz so doll weh, wie es von außen aussieht. Man kann auch mal zurückrudern. Muss auch zugeben, ich habe ein bisschen Bammel manchmal, dass man vielleicht einen Fehltritt macht, Shitstorm endet oder sowas irgendwie, ist aber im Moment nicht passiert. Also ich kann eigentlich eher Positives berichten.
Ja, sehr schön. Das ist ja, genau, also ich glaube, man hat, um es mal kurz zusammenzufassen, man hat einfach super die Möglichkeiten, sich dem Kunden, dem Konsumenten schon zu erklären. Also jeder weiß jetzt, ne, hat ein Gesicht dazu, was ist Edeka Eggert. Man kann wunderbar damit rüberbringen, dass du sehr hands-on bist, dass du sehr, sehr nah bist und dass du auch mal für einen Schabernack zu haben bist. Das finde ich, macht sie da sehr persönlich und sehr, sehr sympathisch. Und man hat einfach die Möglichkeit, schon früh auch mit Kunden oder auch mit zukünftigen Mitarbeitern zu interagieren und einfach so ein bisschen das erste Eis auch zu brechen. Ne? Also das heißt, man hat nicht diese große erste Gott, was erwartet mich dort, Thematik, sondern man kann dann wirklich auch schon mit einem gebrochenen Eis starten und ist das Ganze auch für den Start immer ein bisschen lockerer und ein bisschen leichter. Abschließend würde mich eine Sache brennend interessieren. Wenn du durch deinen Laden gehst, durch deinen Markt, jetzt stellen wir uns den vor, große, breite Gänge, viel Platz, ich kann gut einkaufen gehen. Was ist das, was dir an deinem Markt, vielleicht auch Produkt, am meisten gefällt?
Gute Frage. Bei mir gehen eigentlich immer schon die Mundwinkel hoch, wenn ich vorne in die Obst- und Gemüseabteilung reinkomme, bei mir selber. Da bin ich mal so stolz und freue mich so über den Laden, weil das so frisch und bunt aussieht, angefangen bei den Blumen irgendwie. Das war auch so eine Wunschidee bei der Ladengestaltung. Dass das der Antritt ist sozusagen, dass man reinkommt, gleich mit frischer Ware begrüßt wird, genau, farbenfroh, was offen ist. Viele fragen sich ja immer, warum ist die Obstabteilung vorne? Sicherlich hat das für den Einkauf, für die Einkaufslogistik Nachteile, aber es ist einfach toll von der Atmosphäre. Also man hat, glaube ich, würde ich sagen, also mir geht es jedenfalls so gleich ein gutes Gefühl dafür. Das spricht für den ganzen Laden sozusagen, was man da vorfindet. Ansonsten habe ich jedes Sortiment und auch jede Ecke des Ladens hat so seine Reize. So, aber das ist eigentlich schon so, wie gesagt, wenn ich da morgens reinkomme und gleich so ein schönes Bild sehe, das, glaube ich, ist für den Kunden schön und dann ist es für mich eigentlich auch schön.
Ja, das ist, freut, also ich kann das nur bestätigen. Ich mag das auch. Es ist halt sehr einladend, das ist auch gerade mit dem hellen Holz. Ich mag das generell sehr und gerade mit der Blumenecke vorne gleich an. Man wird immer gleich sehr herzlich und sehr frisch begrüßt. Gefällt mir sehr gut. Abschließende, letzte Frage. So wie viele Branchen hat natürlich auch der Einzelhandel damit zu kämpfen, Mitarbeiter zu gewinnen und auch gerade vor allem junge Menschen für den Einzelhandel zu begeistern. Was würdest du jungen Menschen mitgeben? Warum würde es Sinn ergeben, bei Stefan Eggert im Eggert-Edeka-Markt Fuß zu fassen und anzufangen?
Eigentlich sind wir eine ziemlich coole Branche, auch wenn das nicht so gesehen wird von vielen. Da sind sicherlich andere Sachen augenscheinlich vielleicht erstmal interessanter. Weil wir erstmal mit Menschen zu tun haben. Das ist immer so ein Standardsatz, wenn man jemanden fragt, ja, ich möchte mit Menschen arbeiten. Mir macht das eben Spaß mit den Kunden, wenn man auch so ein Naturell hat zu sagen, das mag ich erstmal grundsätzlich per se. Ich mag andere Menschen, dann ist man im Handel schon mal gut aufgehoben. Und dann ist es so, dass wir eine gute Mischung haben zwischen körperlicher Tätigkeit, aber eben auch den Kopf anstrengen. Dann das, was man bei uns lernt, ist auch einfach Allgemeinwissen, das kann man fürs ganze Leben gebrauchen, alles rund um Lebensmittel, um Ernährung teilweise, um Handel, Produkte, wie entstehen Preise und so weiter und so fort. Also da lernt man auch viel drumherum. Man kann mit vielen kleinen Schritten weiterkommen. Also man muss jetzt nicht, ich sage jetzt mal, studieren, um bei uns zu arbeiten, sondern man kann mit einer einfachen Tätigkeit anfangen, Fuß fassen und sich immer wieder was dazu beibringen und dementsprechend sich weiterentwickeln und bis hin zu einer Führungskraft, sage ich jetzt mal, auch wenn man die Branche nicht nur auf E-Center Eggert jetzt bezieht, sondern national oder welchem Rahmen auch immer, gibt es so viele Möglichkeiten, weiterzukommen und nach seinem Gusto auch zu leben, auch mit Teilzeit, mit Schichten und so weiter. Man muss auch wissen, es dazugehört sozusagen in der Weihnachtszeit zu arbeiten, wo vielleicht der eine oder andere schon mal so ein bisschen die Arbeit runterfährt im Umfeld. Da muss man damit leben, dass man dann selber erst aufblüht und dort in der Zeit Stress hat. Eben, dass auch Samstage regelmäßige Arbeitstage sind oder auch mal eine Spätschicht bei uns bis 20 Uhr geht als Beispiel. Das muss man einfach von vornherein wissen. Das ist dann blöd, wenn man dann sagt, oh naja, das habe ich mir anders vorgestellt. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt bei uns eine Ausbildung machen würde, sagen wir mal 3 Jahre lang und macht dann was anderes, also man nimmt auf jeden Fall was fürs Leben mit, würde ich sagen. Also das sind so die Sachen, man hat einen einfachen Einstieg, man kommt voran, man kann einfach beim Machen was lernen über das Leben und über wie Handel funktioniert, wie Menschen ticken, on the job sozusagen und nicht hoch studieren oder irgendwie die Schulbank drücken und so weiter. Das ist eigentlich, finde ich, der Riesenvorteil bei uns. Genau, und man kann mit der Hand arbeiten, aber ohne zum Beispiel draußen zu sein wie ein Dachdecker als Beispiel. So. Und also man ist im Trockenen und ist aber trotzdem körperlich zum Beispiel tätig.
Ja, wunderbar. Das hört sich alles sehr gut an. Das heißt, wenn ihr Themen habt, wenn ihr regionaler Produzent seid, wenn ihr jemand seid, der einen neuen Berufsausbildung sucht oder auch eine berufliche Veränderung, meldet euch gerne bei Stefan. Ich kann es nur sehr empfehlen und freue mich sehr, dass du heute Gast gewesen bist. Das war wieder eine Folge vom Glastür-Podcast. Bis zum nächsten Mal.